Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Ratr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 21. Februar 2025, gleich dem 3. Eswan 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes. Schöne Grüße aus Teheran. Wir streifen noch in der Provinz Mazandaran umher. Sie ist für gutes Klima, der grünen Landschaft und Natur, dichte Wälder, zahlreiche Wasserquellen und ihre bedeutenden historischen Denkmäler äußerst attraktiv für Touristen und Reisende. Heute führen wir euch in die Stadt Ormul. Der Großraum Ormul in Mazandaran ist zentral gelegen. Im Süden grenzt er an das Albulsgebirge, im Norden an das Flachland, im Mündungsgebiet des Haros-Flusses. Das Klima ist in den Küstenregionen gemäßigt und feucht, im Gebirge ist es eher gemäßigt und kalt. Der Haros-Fluss gehört zu den wichtigen Flüssen im Großraum Ormul. Er fließt durch das Zentrum ins Kaspische Meer. Das eigentliche Einkommen der Bürger wird durch Landwirtschaft und besonders Reis gewonnen. Aber auch andere Produkte wie Weizen, Feldgemüse, Kräuter und Zitrusfrüchte bilden eine Einkommensquelle. Orientalisten haben in ihren Forschungen entdeckt, dass vor einigen tausend Jahren vor Christus das Volk Ormard nach Tabaristan, dem heutigen Mazandaran, gezogen ist. Sie haben sich in der Region Ormul niedergelassen, da diese Region bessere Bedingungen bot. Manche Forscher meinen, dass Ormard mit der Zeit zu Ormul wurde. Die Stadt Ormul ist das Zentrum des Großraums Ormul und gilt als eine der alten Städte Irans. Manch Historiker und Geographiker schätzt die Geschichte der Stadt auf die Zeit der Pishtadian und der Kianian im ersten Jahrtausend vor Christus zurück. Zahlreiche Funde und Beweise wie Münzen und Stempel sowie historische Bücher der Muslime zeigen, dass Ormul die Hauptstadt von Tabaristan bei den Sassaniden war. sicher ist, dass Ormol in alten Zeiten eine wohlhabende Stadt mit vielen Einwohnern war. Neben Geschichte in alten Büchern über den Reichtum und Ruhm der Stadt bezeugen die Denkmäler um die gegenwärtige Stadt in einem Umkreis von 6 Kilometern die Größe und Pracht der Stadt. Man kennt kein genaues Datum, wann die alte Stadt zerstört und dann wieder neu aufgebaut wurde. Natürliche Katastrophen wie Überschwemmungen des Haros-Flusses, Erdbeben und Kriege, wie die Überfälle der Mongolen und Taimur 795 im Mondkalender haben die Stadt dem Erdbeben gleichgemacht. Sie wurde anschließend wieder aufgebaut, hat aber niemals wieder zur alten Größe zurückfinden können. Neben seinem wohltuenden Klima, dem Meeresstrand, Wälder und Naturquellen bietet die Stadt auch historische und religiöse Denkmäler als Sehenswürdigkeiten an. Die Grabstätte von Mir Qawwam ed-Dine Mar Ashi, Imam Zade Ibrahim, die Brücke 12 Cheshme und viele andere Orte erleben jährlich tausende Besucher und Touristen aus ganz Iran. Sehen wir uns einige dieser Denkmäler näher an. Imam Zade Ibrahim ist die Grabstätte eines Nachfahrens des Propheten des Islams. Das Gebäude wurde Anfang des 10. Jahrhunderts nach Hijra errichtet. Es ist rechteckig mit einem konischen Dach auf einer achteckigen Basis. Ziegeln sind das eigentliche Baumaterial, die Fassade ist weiß mit Muralnas-Verzierungen. Die Grabstätte von Mir Qawwam ed-Din ist bekannt als Mashhad von Mir Buzurg. Er ist der Gründer der Mar-Ashyan-Dynastie in Mazandaran. Sie wurde im 11. Jahrhundert nach der Hijra zur Zeit der Safawiden gebaut. Von der Größe des Gebäudes, der Portale, der Kachelarbeiten und der sehr wertvollen Holztruhe zählt sie zu den berühmten historischen Denkmälern von Mazandaran.
Zu den einzigartigen Sitten von Mazandaran, gleichzeitig aber auch als nationale Feierlichkeit aufgenommen, gehört das Barf Chol, etwa Schneebegrabung im Dorf Ask im Bezirk Lorijan im Großraum Ormul an der Harazstraße. Die Antike und alle Tradition ist für Touristen von besonderer Anziehungskraft. An einem Freitag zwischen dem 21. April und 5. Mai, wenn der letzte Schnee schmilzt, wird diese Zeremonie gefeiert. Dazu müssen alle Männer morgens früh das Dorf verlassen. Sie dürfen nicht zurück in ihre Häuser. Somit ist das ganze Dorf für einen Tag in Händen der Frauen. Sie versammeln sich in den Moscheen und öffentlichen Plätzen und vergnügen sich bei Spielen wie Braut und Bräutigam, König und Minister, Steinspiele und andere. Sie verhindern auch, dass ein Mann das Dorf betritt. Sollte es dennoch ein Mann wagen, ungeachtet des Verbots ins Dorf zu gehen, wird er mit Stockhieben der Frauen willkommen geheißen. Die Dorfmänner begeben sich zum Ort von Barf Chol. Jeder nimmt sich, so viel er tragen kann, Schnee vom Berg und lässt es in dem großen Brunnen fallen. Die Dorfbewohner glauben, dass der Brunnen von einem gewissen Seyyed Hasan Wali begraben sei. Seine Grabstätte liegt im Dorf Niak und gilt als Wallfahrtsort. Nachdem der Brunnen mit Schnee gefüllt ist, wird er bedeckt. Die Männer nehmen dann das Mittagessen ein, trinken Tee und essen Obst. Schließlich wird das Gebet verrichtet und dann kehren die Männer ins Dorf zurück. Die Zeremonie beruht auf das Problem, dass es im Sommer zu wenig Wasser für Reisende und Vieh gibt. Früher war die Region ein Ort der Vielfalt. Man hat damals im Frühling den Schnee vom Berg geholt und in den Brunnen geworfen, um einen Wasservorrat für Mensch und Tier in schlechten Zeiten anzulegen. Heute hat Ask seine Bedeutung als Ort der Viehhaltung verloren, doch die alte Tradition wird weiterhin mit großen Freude und Liebe gepflegt. Wir haben das historische Alter angesprochen. Es ist interessant zu wissen, dass manche Historiker und Gelehrten, die mit dem Namen Tabari bekannt wurden, aus Amul stammen. Dazu gehören auch andere Persönlichkeiten wie Ulia Allah Amuli, Mir Heydar Amuli, Sheikh Muhammad Amuli, Sufi Mazandarani und Ayatollah Javadi Amuli sind zeitgenössische Gelehrte aus dieser Stadt. Amul ist bekannt als Hauptstadt iranischer Persönlichkeiten auf der Welt. Der Gelehrte Hasanzadeh Amuli ist eine herausragende Persönlichkeit in der islamischen Welt. Er ist Gnostiker und Gelehrter in Religionswissenschaften. Ayatollah Hasanzadeh zählt zu den Genies unserer Zeit und ist eine unerschöpfliche Quelle des Wissens. In vielen Fächern wie Koran und Exegese, Gnostik, Mathematik, Literatur und Astronomie ist er wegweisend und hat neue Errungenschaften vorgewiesen. Seine ethische und moralische Einstellung sowie seine Gnostik und sein wissenschaftlicher Grad haben Ayatollah Hasanzadeh zu einer universellen Persönlichkeit emporgehoben. Ayatollah Hasanzadeh Amuli wurde 1928 in Amul geboren. In der Kindheit lernte er den Koran lesen und schreiben. Danach begann er sein Studium an der Theologischen Schule von Amul. Im Jahr 1950 siedelte er nach Teheran und lernte weiter Theologie und Religionswissen. Dazu besuchte er den Unterricht von großen Gelehrten der theologischen Schulen von Rom wie Allame Tabatabai und Muhammad Hasan Elahi. Hasan Ramezani selbst, hochberühmt und Schüler von Ayatollah Hasanzadeh, schreibt: Die permanente und unterbrochene Liebe zum Wissen haben den Meister veranlasst, unter allen Umständen keine Mühe zu scheuen, um mehr Wissen zu erlangen. Ayatollah Hasanzadeh Amuli hat wertvolle Werke in verschiedenen Bereichen geschrieben und viele große Schüler ausgebildet.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Majid Akhshabi mit dem Titel Peyk Afsus.
علی آن شب ز داغ سینه لبریز تن خورشید رو یا رب کجا برد به دوش خسته اش یک کهکشان نور جدا از این خاکدان تا نا کجا برد غم زهرا و درد بی کسی را شبان شب تا حریم کبریا بود نمی گنجی در خاک آن تن پاک علی جان جهان را تا خدا بود
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil. Auch in diesem Teil geht es, liebe Hörerfreunde, um die Gepflegtheit und den Schmuck eines Muslims. Der Schmuck eines Menschen reicht von den äußeren Dingen wie seine Bekleidung und gepflegte Erscheinung bis zu den innersten Größen wie edles Denken und Glauben. Der Mensch hegt von Natur aus den Wunsch, ästhetisch zu wirken und zu sein. Niemand braucht ihm diesen Hang anzuerziehen. Schon bei Kindern ist er zu verspüren, wenn sie gerne schöne Sachen anziehen wollen und schöne Farben und Formen mögen. Gepflegtheit und eine gute äußere Erscheinung gilt als wichtige Regel für den Einzelnen und als allgemeine Sitte. Angesichts der Koranverse und Überlieferungen lässt sich der Schmuck des Menschen nach äußerem und inneren Schmuck unterscheiden. Der Islam achtet mit seiner Universalität nicht nur auf innere Schönheit, sondern auch auf ein gutes, gepflegtes Äußeres des Einzelnen und der islamischen Gesellschaft. Ein Muslim ist verpflichtet, auf ein gepflegtes Äußeres und die Pflege seiner Umwelt zu achten. Ein wichtiger Teil, der die Pflege des Äußeren betrifft, ist die Bekleidung. Der Gläubige soll sich auch für das Gebet zurechtmachen. Imam Hassan a.s. trug während seines Gebetes seine besten Gewänder. Sie fragten ihn nach dem Grund. Da sagte er, Gott ist schön und er liebt das Schöne. Deshalb schmücke ich mich für meinen Herrn, denn er hat angeordnet, wenn ihr zur Gebetsstätte geht, dann schmückt euch. Daher möchte ich gerne mein schönstes Gewand tragen.
Auch an folgendem bereits erwähnten Wort des Propheten ist die Bedeutung eines gepflegten Äußeren zu entnehmen, nämlich: Gott, der Allmächtige, hat es gerne, dass sich sein gläubiger Diener, wenn er zu seinem Bruder geht, auf das Treffen mit ihm vorbereitet und schmückt. Eine schöne und angemessene Bekleidung führt auch in Gottes Nähe, denn Imam Sadiq sagt: Schmückt euch durch die Bekleidung, denn Gott ist schön und er liebt das Schöne. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man schon durch Tragen einer gepflegten, guten Bekleidung göttliches Wohlgefallen findet. Eine gute Bekleidung und ein gepflegtes Äußeres machen den Menschen froh, denn Sauberkeit und Gepflegtheit bereiten immer Freude. In jeder Gesellschaft werden Wandlungen und Neuerungen begrüßt und auf der anderen Seite Stillstand und Rückentwicklung verworfen. Es ist ein Zeichen für den guten Geschmack und die Lebensfreude eines Menschen, wenn er sein Äußeres pflegt, ordentlich gekleidet ist und eine angemessene Frisur trägt und Wohnung und Arbeitsplatz schön und fantasievoll einrichtet. Auf der anderen Seite gelten Ungepflegtheit und Durcheinander, Unordentlichkeit und fehlender Wandel als Zeichen für absichtliche Absonderung, Stagnation und Stumpfsinn. Jedoch sollte jeder Wandel auch vernünftig und maßvoll sein. Erfolgen Neuerungen und Änderungen nicht aufgrund rationaler Kriterien, führen sie auf Abwege und zum Bruch mit Tabus, sodass jegliche irrationale und blinde Änderung in der Gesellschaft akzeptiert wird. Die Nachahmung der Mode führt zum Beispiel manchmal dazu, dass die üblichen Regeln der Gesellschaft verletzt werden. Modesüchtige, die ständig einem neuen Trend aus dem Ausland folgen, gelten als Befolger fremder Kulturen, die an ihrer eigenen kulturellen Identität zweifeln. Es ist typisch für sie, dass sie blind nachahmen und selber keine eigene feste Meinung besitzen. Die äußere Erscheinung von muslimischen Frauen in der Öffentlichkeit muss natürlich immer mit der Beachtung für eine islamische Bekleidung einhergehen. Bekanntlich darf sie eine muslimische Frau fremden Männern gegenüber nicht herausputzen. Die Frau soll in der Gesellschaft mit einem gepflegten, aber zurückhaltenden Aussehen erscheinen.
Auf der Straße begegnen wir verschiedenen Menschentypen. Wie beurteilen wir sie? Die Bekleidungsart des Menschen gibt in gewissem Umfang Aufschluss über seine Denkweise und Weltanschauung und seine Wertmaßstäbe. In jeder Gesellschaft hängt die Bekleidung nicht nur von dem Klima ab, sondern auch von Regeln und Bräuchen, die in der Kultur dieser Gesellschaft gelten. Zum Beispiel sollten die Muslime in ihrer Gesellschaft mit einer Bekleidung erscheinen, die zu ihren Überzeugungen passt. Die Bekleidung der Menschen symbolisiert deren Liebe zu ihrer Kultur. Die Bekleidung sollte der nationalen und religiösen Kultur eines Volkes angepasst sein. Wenn sie das nicht ist, spricht es dafür, dass die betreffende Person kein Interesse an der einheimischen, nationalen und religiösen Kultur hat, sondern eine fremde Kultur liebt. Gepflegtheit gilt als persönliche Angelegenheit, doch sie beinhaltet auch die Achtung der anderen. Ein Muslim muss auch auf die Gefühle und Erwartungen der anderen achten. Man kann vielleicht sogar davon sprechen, dass es ein soziales Recht der Menschen um uns herum ist, dass wir ihnen mit einem gepflegten Äußeren begegnen. Gerade deswegen hat der Prophet den Muslimen empfohlen, dass sie ihr Äußeres auf Gepflegtheit überprüfen, wenn sie sich mit anderen treffen wollen. Der Prophet selber hielt sich am meisten von allen an diese Regeln und Imam Ali alaihi salam berichtet, dass er sein Haar mehrmals am Tag kämmte und glättete. Den Propheten umgab ein angenehmer Geruch, den er benutzte, Duft, Stoff und empfahl den anderen, dies auch zu tun. Die Pflege des Äußeren spielt eine wichtige Rolle für die Ausstrahlung des Menschen. Ein gutes, gepflegtes Aussehen ist oft Ausdruck für ein ausgeglichenes Inneres. Bereits die Pflege des Äußeren hat eine beruhigende Wirkung auf den Menschen, während ein ungepflegtes Äußeres umgekehrt innere Instabilität verursacht. Wenn der äußere Schmuck mit innerem Schmuck einhergeht und der Mensch sich nicht nur äußerlich pflegt, sondern sich auch darum bemüht, sein Inneres schön zu machen und mit guten Eigenschaften zu verzieren, wird er ausgeglichen werden. Denn dann harmonieren sein Äußeres und Inneres miteinander. Durch ein harmonisches Wesen gewinnt er auch die Sympathie der anderen. Durch äußere Gepflegtheit und Läuterung der Seele wird der Mensch beliebter. Wir sagten ja, dass der Islam auch darauf Wert legt, dass sich der Mensch innerlich schmückt. Der Islam fasst alle Aspekte des Menschen ins Auge. Das gepflegte Aussehen gehört zu den guten Sitten eines Muslims, aber er hat auch die Pflicht, auf seine innere Schönheit zu achten. Dann kann er erst eine aus islamischer Sicht wünschenswerte Lebensart erreichen. Zum Schmuck von Geist und Seele gehören die Klugheit, die innere Reinheit, Geduld, Zufriedenheit mit Gottes Fügung, Bescheidenheit, Großmut und Freigebigkeit, die Bereitschaft zu verzeihen und Gerechtigkeit. Wenn der Mensch sich mit diesen Eigenschaften ziert, wird Gott ihn loben und belohnen. Es lässt sich sagen, dass der Glaube der schönste Schmuck der Seele ist. Wir schließen mit einem Ausschnitt aus dem Gebet Makarime Akhlaq von Imam Sajjad alaihi salam. Dieser gibt im Kern wieder, dass der Schmuck der Seele und des Geistes bedeutet: O Gott, schicke Segensgrüße an Mohammed und sein Haus und ziere uns mit dem Schmuck der Würdigen und mit dem Erfolg der Verbreitung der göttlichen Gerechtigkeit und damit, dass wir mit unserem Zorn zurückhalten und das Feuer des Hasses löschen, Verdorbenheit unter den Menschen aufheben, das Gute offenkundig machen, milde und bescheiden sind, uns richtig und würdig und freundlich zu den Menschen verhalten und hülle uns in den Schmuck der Gottesfürchtigkeit.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Reza Qurbani mit dem Titel Iran Zamin. Thank you.
باقیست خرم به ها که کفته همیشه گل کام کام اگر بفکنی خیر دیوار با چه باق و چه دشت و چه دریا چه را نگر تا تو دیوار اون نفکنی دل و پشت ایرانیان نشکنی که زن پس بود قارت و تاختن خروش سواران و کین آختن زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بدمنه در میان
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Liebe Hörerfreunde, heute sprechen wir über die Mutter Imam Alis alayhi salam. Sie heißt Fatima binte Asad.
Fatima binte Asad ist in Mekka auf die Welt gekommen. Sie war die Tochter des Asad ibn Hashim und Gemahlin Abu Talibs, eines Onkels des Propheten Salawatullah alai. Fatima binte Asad brachte 4 Söhne auf die Welt. Sie hießen Talib, Aril, Jafar und Ali. Ihre beiden Töchter waren Hani und Jumana. Fatima binte Asad ist nach der Gemahlin des Propheten Khadija alayhi salam die erste Frau, die sich zum Islam bekannte. Kurz nachdem der Prophet seine Auswanderung nach Medina angetreten hatte, verließ sie zusammen mit Ali alayhi salam und Fatima alayha salam zu Fuß Mekka in Richtung Medina. Bevor sie in Medina eintrafen, haben die 3, Imam Ali, Fatima Zahra und Fatima binte Asad, zusammen mit Fatima binte Zubair die Nacht mit dem Ritualgebet verbracht und waren im Sitzen und Stehen Gott eingedenk. Nach Verrichtung des morgendlichen Gebetsdienstes setzten sie ihren Weg nach Medina fort, bis sie in einem Ort namens Ruba eintrafen, wo sie sich mit dem Propheten anschlossen. Vor der Ankunft in Medina erschien der Offenbarungsengel dem Propheten und überbrachte den folgenden Koranvers über Ali und die 3 anderen, zu denen auch seine Mutter Fatima binte Asad gehörte. Diejenigen gedenken im Stehen und Sitzen und wenn sie auf der Seite liegen und nachsinnen über die Schöpfung der Himmel und der Erde. Ihr Herr antwortete ihnen also: Ich lasse das Werk des Wirkenden unter euch, ob Mann oder Weib, nicht verloren gehen. Sure Ali Imran, Verse 191 und 195. Fatima binte Asad ist die einzige Frau, die ihr Kind in der Kaaba zur Welt gebracht hat. Die Geburt stand kurz bevor. Fatima binte Asad ging zur heiligen Haram-Moschee und dicht an die Kaaba heran. Sie flüsterte vor sich hin: O Gott, ich bin eine Frau, die an dich und an die Propheten und die himmlischen Schriften glaubt, und ich bekenne mich zu dem, was dein großer Prophet und Freund Abraham gesagt hat. Bei dem Recht dessen, der dieses Haus errichtet hat, Prophet Abraham, und bei diesem Kind in meinem Leibe, mach mir seine Geburt leicht. Fatima umschritt die Kaaba, als sie plötzlich sah, wie sich die Mauer des Gotteshauses öffnete. Da betrat sie die Kaaba durch diesen Spalt, denn Gott schien sie eingeladen zu haben, ihr Kind an diesem heiligen Ort, an dem die Gläubigen den einen Gott anbeten, zur Welt zu bringen. 3 Tage lang war Fatima binte Asad Gast im Hause Gottes. Dann wollte sie, das Kind auf dem Arm, die Kaaba verlassen, als sie einen Ruf aus dem Verborgenen hörte. O Fatima, Gott spricht, nenne dieses Neugeborene Ali, denn ich bin Ali Allah. Ich habe seinen Namen von dem meinen abgeleitet und habe ihm gute Sitten gelehrt, ihm meine Sache anvertraut und ihn von meinem komplizierten Wissen mitgeteilt. Er ist in meinem Haus zur Welt gekommen. Er ist der Erste, der vom Dach meines Hauses aus den Gebetsruf sagen wird und die Götzen zerschmettert und sie vom Dach der Kaaba mit dem Gesicht nach unten zu Boden wirft. Der kann sich freuen, der ihn gerne hat und ihm folgt und ihm hilft. Und wehe dem, der ihn nicht leiden mag und aufsässig gegen ihn ist, ihn erniedrigt und sein Recht leugnet. Vor den Blicken der anderen tat sich die Mauer der Kaaba erneut auf und Fatima trat nach 3 Tagen mit dem Kind auf dem Arm durch den Mauerspalt dieser heiligen Stätte wieder hervor. Die Menschen blickten erstaunt auf sie. Noch bevor jemand Fragen stellen konnte, sprach Fatima selber über einige Dinge, die sie in dem Hause Gottes erlebt hatte. Sie sprach von der Bedeutung des Kindes und über Speisen aus dem Paradies und darüber, dass eine Stimme aus dem Verborgenen sie angewiesen hatte, dem Kind den Namen Ali zu geben. Abu Talib a.s. und der Prophet s.a.w. nahmen das Kind in die Arme und sprachen ihm das Azan, Gebetsruf, in das rechte und das Irama, Gebetsaufruf, in das linke Ohr. Abu Talib gab ein großes Walima, ein Gastessen, aus diesem frohen Anlass und sagte, kommt herbei für das Walima von Ali ibn Abi Talib a.s. und bevor ihr kommt, umschreitet 7-mal die Kaaba und dann grüßt mein Kind Ali a.s. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hat seinen Vater Abdullah bereits vor seiner Geburt verloren und seine Mutter Amina verstarb, als er 6 Jahre alt war. Danach war er bei seinem Großvater Abdul Muttalib aufgewachsen. Doch schon 2 Jahre später verlor er im Alter von 8 auch seinen Großvater. Sein Onkel Abu Talib nahm ihn in Obhut. Fatima bint Asad, die Gemahlin des Abu Talib, behandelte Muhammad wie ihre eigenen Kinder. Und deshalb hat der Prophet ihr den ehrenvollen Namen Mutter gegeben. Die größte Ehre, die Fatima bint Asad, die Mutter Alis a.s. und Fürsorgerin Muhammads, zuteil worden ist, dass sie ein Beispiel für den Vers 97 der Sure Nach 16 war, in der Gott spricht, wer recht handelt, ob Mann oder Weib, und gläubig ist, dem werden wir mit Gewissheit ein gutes Leben gewähren, und wir werden mit Gewissheit ihren Lohn bemessen, nach den besten ihrer Werke erstatten. Fatima bint Asad verstarb 4 Jahre nach der Hijra von Mekka nach Medina, nachdem sie jahrelang den Islam unterstützt hatte. Sie hatte den Propheten als Kind wie eine Mutter betreut und war die Mutter seines Nachfolgers Ali a.s. Ali und Muhammad waren beide sehr traurig über ihren Verlust. Der Prophet weinte und sagte, lieber Ali, sie war nicht nur deine Mutter, sondern auch meine. Der Prophet musste daran denken, wie er über den Druck der Enge des Grabes für einen Verstorbenen gesprochen hatte und Fatima bint Asad sagte, o weh, diese Hilflosigkeit im Grab, da hatte ihr der Prophet gesagt, er werde Gott bitten, dass er ihr hilft. Der Prophet hatte dieses Versprechen nicht vergessen. Er gab sein langes Hemdgewand her, damit sie den Leichnam dieser großen Frau darin einwickeln. Dann stieg er persönlich in das Grab herab, bevor ihr Leichnam hineingelegt wurde. Er streckte sich im Grab aus und sagte, »Heute hat meine Mutter die Welt verlassen.« Dann betete er, »O Gott, festige Fatima mit einem festen Wort.« Nachdem er den Friedhof verlassen hatte, meinte Umar ibn Khattab zu ihm, »Prophet Gottes, ich habe gesehen, was du für diese Frau getan hast. So etwas hast du für niemanden anderen getan.« Der Prophet sagte, »Umar, diese Frau ist meine Mutter gewesen. Nach meiner Mutter, die mich auf die Welt brachte, hat Abu Talib sich meiner Wohltätigen angenommen und mich gespeist. Und diese Frau hat mir immer ihren Anteil gegeben und Gabriel, brachte mir von Gott die Botschaft, dass sie im Paradies einkehren wird und der Allmächtige 70.000 Engel befohlen hat, dass sie für sie das Totengebet verrichten. Einige sagen, Fatima binte Asad sei mit 60 gestorben und anderen sprechen von 65 Jahren. Sie wurde auf dem Bari-Friedhof in Medina neben der Moschee des Propheten beigesetzt.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.